Wir wollen nur euer Bestes. Das erste Imperium, von dem wir definitiv Kenntnis haben, war das akkadische Großreich von König Sargon, circa 2250 vor unserer Zeitrechnung. Sargon von Akkad begann seine Laufbahn als König von Kisch, einem kleinen Stadtstaat in Mesopotamien. Innerhalb weniger Jahrzehnte gelang es ihm, nicht nur die übrigen Stadtstaaten der Region zu unterwerfen, sondern sein Herrschaftsgebiet weit über das Zweistromland hinaus auszuweiten. Sargon prahlte, er habe die ganze Welt erobert. In Wirklichkeit reichte Akkad vom Persischen Golf bis zum Mittelmeer und umfasste die heutigen Länder Irak und Syrien sowie Teile des modernen Iran und der Türkei. Sein Reich fiel kurz nach seinem Tod wieder in sich zusammen, doch Sargon hinterließ einen Königsmantel, der nie lange ohne Besitzer blieb. Während der nächsten 1700 Jahre traten die Könige der Assyrer, Babylonier und Hethiter in Sargons Fußstapfen und behaupteten, auch sie hätten die ganze Welt erobert. Erst mit Kyros dem Großen von Persien, circa 550 vor unserer Zeitrechnung, begegnen wir einer neuen Spielart des Imperiums. Die Könige von Assyrien blieben immer Könige von Assyrien. Selbst wenn sie behaupteten, dass sie über die ganze Welt herrschten, taten sie dies ganz unverhohlen im Interesse Assyriens. Kyros bezeichnete sich dagegen nicht nur als Herrscher der Welt, sondern er behauptete, er regiere zum Nutzen aller Völker. »Wir unterwerfen euch, weil wir das Beste für euch wollen«, erklärte er. Das berühmteste Beispiel für die neue Politik von Kyros war seine Entscheidung, den Juden die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft in ihre Heimat und den Wiederaufbau des Tempels von Jerusalem zu gestatten. Kyros bot ihnen sogar finanzielle Unterstützung an. Er betrachtete sich nicht als persischer König, der über die Juden herrschte, sondern er verstand sich als König der Juden und übernahm die Verantwortung für ihr Wohlergehen. Diese Anmaßung, die ganze Welt zum Wohl aller Menschen regieren zu wollen, war so erstaunlich wie unnatürlich. Die Evolution hat den Homo sapiens, wie alle anderen Herdentiere, zu einem fremden, feindlichen Wesen gemacht. Jede Gruppe neigt dazu, den Unterschied zwischen uns und den anderen zu betonen, fremde Einflüsse herunterzuspielen und die Verantwortung für andere abzulehnen. Ethnische Gruppen haben die Tendenz, andere auszuschließen und sich nach außen abzuschotten. Sie wollen andere aus ihrem Fleckchen Heimat fernhalten und interessieren sich wenig für Menschen, die anderswo leben. Die anderen werden oft nicht einmal als Menschen anerkannt. In der Sprache der Dinka im Südsudan bedeutet Dinka einfach Menschen. Wer kein Dinka ist, ist auch kein Mensch. Die größten Feinde der Dinka sind die Nuer. Und was bedeutet Nuer? Die echten Menschen. Tausende Kilometer von der Wüste des Sudan entfernt, in den eisigen Weiten Alaskas und Sibiriens, leben die Yupiks. Und was meinen Sie wohl, was Yupik bedeutet? Mit Kyros begann jedoch der Gedanke, Weltreiche müssten dieses Provinzdenken überwinden und sämtliche Einwohner einschließen. Imperien betonten zwar oft die ethnischen Unterschiede zwischen Herrschenden und Beherrschten, doch sie erkannten die grundlegende Einheit der ganzen Welt, die Existenz von universellen Prinzipien, die überall und für alle galten, und die Verantwortung aller für alle. Sie betrachteten die Menschheit als große Familie. Die Privilegien der Eltern gehen Hand in Hand mit ihrer Verantwortung für das Wohl der Kinder. Kyros reichte diese neue Auffassung des Imperiums an Alexander den Großen weiter, von dem es auf die indisch-hellenistischen Könige, die römischen Kaiser, die muslimischen Kalifen, die indischen Dynasten und schließlich die sowjetischen Generalsekretäre und die Präsidenten der Vereinigten Staaten überging. Diese Vorstellung des Herrschers als Vater aller Untertanen war die perfekte Rechtfertigung für die Existenz von Weltreichen. Sie sprach unterworfenen Völkern das Recht auf Rebellion genauso ab, wie unabhängigen Völkern das Recht auf Widerstand gegen ihre Einverleibung. Unabhängig vom persischen Vorbild wurden auch anderswo auf der Welt ähnliche Ideologien entwickelt, vor allem in Mittelamerika, den Anden und China. Nach der traditionellen chinesischen Theorie geht alle legitime Macht vom Himmel aus. Der Himmel wählt die würdigste Person oder Familie aus und verleiht ihm ein Mandat. Diese Person oder Familie herrscht dann über alle Menschen unter dem Himmel und zu ihrem Nutzen. Die legitime Autorität ist damit definitionsgemäß weltumspannend. Ohne den himmlischen Auftrag hat ein Herrscher nicht einmal das Recht, über ein einziges Dorf zu herrschen. Mit dem Mandat hat er die Pflicht, der ganzen Welt Gerechtigkeit und Frieden zu bringen. Der Himmel entsendet nie mehr als einen Herrscher gleichzeitig, weshalb es keine Rechtfertigung für die Existenz mehrerer unabhängiger Staaten geben kann. Qin Shi Huangdi, der erste erhabene Gottkaiser des geeinten China, prahlte: In den sechs Richtungen des Universums gehört alles dem Kaiser. Wohin auch immer ein Mensch seinen Fuß gesetzt hat, gibt es niemanden, der nicht Untertan des Kaisers wurde. Seine Güte schließt selbst Ochsen und Pferde ein. Es gibt niemanden, dem sie nicht zugute kommt. Jeder Mensch ist sicher unter seinem Dach. Im kollektiven Gedächtnis und in der politischen Theorie der Chinesen gelten Großreiche seither als goldene Zeitalter von Recht und Ordnung. Zeiten der Kleinstaaterei gelten dagegen als finstere Phasen von Unrecht und Chaos. Diese Wahrnehmung hat weitreichenden Einfluss auf die chinesische Geschichte und ließ eine Philosophie aufkommen, die sich erheblich von der europäischen unterscheidet. Jedes Mal, wenn ein Reich unterging, gaben sich die Herrschenden unter dem Einfluss dieser Theorie nicht mit kleinen, unabhängigen Herrschaftsgebieten zufrieden, sondern strebten eine neuerliche Vereinigung an. Früher oder später waren alle diese Versuche von Erfolg gekrönt.